Deutschlandfunk, Andruck.
Wer in diesen Tagen nach Moskau blickt, hat wohl vor allem blutiges Machtstreben vor Augen. Und das ist auch ein Wiedersehen mit der Geschichte. Die Beziehungen Russlands zu seinen Nachbarn waren und sind geprägt von Gewalt, aber auch von Annäherung. Das gilt insbesondere auch für die deutsch-russischen Beziehungen, die für die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts stehen. Aber auch für Versuche der Verständigung, für wechselseitige Handelsbeziehungen und das Interesse aneinander. Stefan Kreuzberger beschreibt in seinem Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert« diese Geschichte. Peter Karstens hat es für uns gelesen.
Die deutsch-russischen Beziehungen reichen tief in die Vergangenheit. Zu ihnen gehören Handelskontore am Ufer der Moskwa ebenso wie die Millionen Opfer von Terror und Krieg. Stefan Kreuzberger, der in Rostock Geschichte lehrt, versucht in seinem Buch das ganze Geschehen eines Jahrhunderts zu beschreiben. Im Großen und Ganzen, aber auch in einer Fülle von Details, Beobachtungen und Anekdoten.
Bei genauerer Betrachtung wird die immense Wirkungskraft deutlich, die von den zeitweilig direkten Nachbarstaaten Deutschland und Russland auch für die internationale Ordnung ausgegangen ist. Beide Länder verbindet eine wechselvolle Beziehung mit gravierenden Folgen. Dies trifft nicht nur auf die beiden großen totalitären Herrschaftsformen, den Nationalsozialismus und den Stalinismus zu, die tiefe Spuren in der europäischen Geschichte und Identität hinterlassen haben.
Schreibt Kreuzberger und fügt an, es seien wohl keine zwei Staaten auf der Welt zueinander so nachhaltig durch Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Abgrenzung und Verständigung geprägt. Der Osteuropa-Historiker beginnt seine Schilderung, wie zum Trost, mit einem deutsch-russischen Idyll aus dem 19. Jahrhundert. Damals waren Deutsche am Zarenhof gefragt, als Berater, Militärs und nicht zuletzt als Gattinnen der Herrscher. Mehr als 2 Millionen Deutsche lebten damals in Russland, lasen Tolstoi und verkauften Werkzeuge und Maschinen. Doch bald nach der Jahrhundertwende verschlechterten sich die Beziehungen. Im verlustreichen Krieg des Zaren gegen Japan ließ sein deutscher Verwandter Wilhelm II.
Nicht ab, mit unerwarteten militärischen Ratschlägen zu sekundieren. Wilhelm wollte Nikolaus grundsätzlich in dessen Haltung bestätigen und zur Fortsetzung des Krieges bis zum Sieg bewegen. Er wirkte mit seiner unablässigen Kriegsrhetorik als Brandbeschleuniger des ersten Umsturzversuchs gegen die Petersburger Autokratie.
Der Weltkrieg, den die beiden Monarchen bald darauf gegeneinander vom Zaun brachen, schürte eine Feindschaft, die schließlich in 3 Jahrzehnten über 50 Millionen Menschen das Leben kosten sollte. Während einerseits das Kaiserreich in Russland die bolschewistische Revolution schürte und Lenins Bürgerkrieg gegen das eigene Volk mit Millionen Reichsmark förderte, schufen umgekehrt die russischen Zersetzungsbemühungen und von Moskau finanzierten Linksputschisten gegen die Weimarer Republik den Humus für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Dennoch war diese Zeit, so wie spätere, auch von Kooperationen geprägt. So fanden sich Weimar und Moskau bei Rapallo zusammen, um drückenden Reparationslasten und einem europäischen Paria-Status zu entgehen. Der Ort in Oberitalien ist später zum Sinn- und Schreckbild einer Schaukelpolitik geworden, bei der Deutschland Russland näher kam oder gar auf Kosten Dritter mit ihm paktierte. So wie es die beiden Diktatoren 1939 beim Hitler-Stalin-Pakt taten, der über Polen, das Baltikum, aber auch die Ukraine abermals Tod und Verderben brachte. Dann allerdings führten Berlin und Moskau ihre gewaltigen Streitmächte gegeneinander. Das Ende ist bekannt. Kreuzberger schildert das alles minutiös, sachlich distanziert und auf breiter Quellengrundlage. Seine Darstellung der Nachkriegspolitik ist dabei ebenso auf intensives Quellenstudium gegründet wie die Beschreibung dessen, was sich zum Ende des Kalten Krieges in Moskau zutrug, als Reformer und Falken hinter den Kulissen erbittert um die Zukunft der Kriegstrophäe DDR stritten. Manche einfach gestrickte Erzählung zu Versäumnissen des Westens entwirrt der Autor dabei. Helmut Kohl etwa, so zeichnet ihn Kreuzberger,
wurde zu Russlands wichtigstem Fürsprecher im Westen. Er wollte nach dem Ende des Ost-West-Konflikts unter keinen Umständen die östliche Supermacht vom Aufbau einer neuen stabilen europäischen Friedensordnung ausschließen oder gar als gekränkte Macht an den Rand drängen.
Es flossen Milliardenkredite. Russland wurde beteiligt, etwa im NATO-Russlandrat oder bei den G8 der großen Industriestaaten. Auch Kohls Nachfolger Gerhard Schröder setzte das fort. Ebenso versuchte Angela Merkel zu retten, was noch zu retten war. Doch anders als erhofft, wurde das Land abermals Opfer einer Kleptokratie skrupelloser Oligarchen und eines Mannes an der Spitze, der allmählich vom autoritären Herrscher zum Diktator wurde. Und abermals war es Deutschland, das diesen Irrweg maßgeblich durch seine Energiekäufe mitfinanzierte. Massiv kritisiert von Polen, dem Baltikum und der Ukraine. Also all jenen, die im Gedächtnis behalten hatten, wozu russische Machtpolitik imstande ist, wie Kreuzberger im Detail beschreibt. Auch wie deutsche Politiker beim Übergang von Kooperation zur Kollaboration Linien überschritten. Am Ende seines bewegenden, romanhaft spannenden Buches über die deutsch-russischen Beziehungen mahnt er zu Vorsicht und Standhaftigkeit im Westen und wendet sich auch an Russland.
Selbst wenn es Moskau heute zu ignorieren scheint, bei längerem Konfrontationskurs werden sich die Verhältnisse am Ende zu Ungunsten Russlands verschieben, weil das russische Wirtschaftsmodell nicht zukunftsfähig ist.
Kreuzbergers Hoffnung, die Regierung in Moskau werde doch noch auf Verständigung und Kooperation setzen, hat sich nicht erfüllt. Wenige Tage vor der Veröffentlichung seines Buches hat Putin die Ukraine überfallen.
Peter Karstens war das über Stefan Kreuzberger, das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Bei Rowohlt verlegt, Umfang 670 Seiten, Preis 36 €.